Wir wollen heute ein paar Stellen, ein paar Verse lesen im Kapitel 3 als erstes und dann lesen wir unseren Text für heute. Fangen wir mit Vers 17 an, 1. Petrus 3, Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Und dann Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Und Vers 22. Und dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. So Vers 17 sagt uns, dass es Gottes Wille sein kann, dass du und ich Leid erleben. Vers 18 und Vers 22 sagt uns, Jesus Christus hat auch gelitten, aber Jesus ist der Überwinder. Jesus ist auferstanden, ja, ist gestorben, aber im Geist auferweckt und sitzt zu Rechten des Vaters und alles ist ihm unterworfen. Und jetzt, in diesem Zusammenhang, wo wir unser Fokus auf Christus ist, der alles vollbracht hat, als er am Kreuz eben war. Vers 4, Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus. Und seht ihr das? Er verbindet uns wieder mit Christus. Fokus ist auf Christus, Jesus. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangenen Zeiten des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Wir wollen uns mit diese sechs Verse heute auseinandersetzen und die Frage stellen, was sagt Petrus uns hier? Wie sollen wir uns wappnen? Bist du gewappnet heute? Bist du gerüstet heute? Hast du mal eine Wappen, also eine Rüstungssammlung angeschaut bei Burg irgendwas? Gehst da hinein, da stehen die große alte Panzer, Brustpanzer und Helme und alles mögliche, die Rüstung. Es ist interessant, dass Petrus hier dieses Wort verwendet, wappnet. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen heute. Die Kinder sind nicht alt genug, um sich daran zu erinnern, aber wir alte Menschen können uns an Y2K oder das Jahr 2000 erinnern. Hattest du irgendwas mit Computer zu tun in dieser Zeit, wusstest du, was die im Jahr 1999 alles gesagt haben, dass die Welt untergehen wird, sobald 1. Jänner 2000, alles wird aufgeben, die Bankomaten werden nicht mehr funktionieren, die Banken werden alle zugrunde gehen, die ganze Daten werden durcheinander gehen. Du wirst höchstwahrscheinlich nicht mal in dem Internet wieder noch hinein können und was weiß ich, deine ganze Investitionen und so werden verkehrt und verrückt sein und alles wird kaputt gehen. Das war natürlich perfekt und wunderbar für die Schlagzeilen und für die ganze Nachrichtenagenturen. Sie hatten immer etwas, worüber sie schreiben konnten. Wie ihr wisst, 1. Jänner 2000, absolut enttäuschend. Also, das, ja genau, das war Andres Geburtstag. Nichts ist passiert, gar nichts passiert. Also, es war wirklich sehr, sehr fad, sehr, sehr alltäglich. Und nichts ist passiert. Also, es waren wahrscheinlich irgendwo gab es ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Schlimmes. Uns gibt's noch. Wir sind noch da. Ich war damals in einer Gemeinde in den Vereinigten Staaten und ich war dort als Praktikant für ein Jahr, durfte dem Herrn dienen in vielen verschiedenen Bereichen dieser Gemeinde. Wie üblich in vielen Gemeinden, es war eine sehr große Gemeinde. Wir hatten sonntags damals circa so grob 1000 Menschen, die die Versammlung besucht haben. Nicht alle gleichzeitig. Man hat zwei Gottesdienste gehabt. Und einer der Pastoren hat mir gesagt, du Stan, du kennst dich mit Computern ein bisschen aus, ich möchte, dass du einen Vortrag vorbereitest, jetzt, und das war jetzt, ich weiß nicht, Sommer 1999, bereite jetzt einen Vortrag vor über das Thema Jahr 2000, was sollen wir tun? Stell dir vor, ich bin kein Prophet. Ich dachte, okay, ich werde mein Bestes tun. Und ich habe mich mit dem Stoff auseinandergesetzt. Ich habe vieles gelesen, habe einiges gelernt. Ich habe gelernt, dass die meisten, die eigentlich dieses Thema wirklich gepusht haben, wirklich stark vorangetrieben haben, hatten einen Hintergrund, hatten einen Beweggrund dafür. Sie wollten eigentlich, dass irgendwas passiert. Sie wollten etwas eben anstacheln. Und als ich mich mehr und mehr damit auseinandergesetzt habe und mich mit dem Wort auch auseinandergesetzt habe, durfte ich mit voller Überzeugung vor der Gemeinde stehen und einfach verkündigen, die Welt geht nicht unter, bis Jesus sagt, die Welt geht unter. Ihr müsst hier keine Angst haben. Was gerade passieren wird am 1. Jänner, wissen wir nicht. Aber lass uns ehrlich sein, bist du bereit für einen Eissturm? Also dort im Nordosten von den Vereinigten Staaten kommen immer wieder starke winterliche Stürme voll mit Eis. Und dann hast du einen Stromausfall für wochenlang vielleicht. Was tust du, um dich dafür vorzubereiten? Eigentlich sollten wir immer gewappnet sein für das Unerwartete in einem gemäßigten Art und Weise. Und alles, was darüber hinausgeht, dürfen wir dem Herrn einfach vertrauen. Warum erwähne ich das? Manche Leute glauben, dass als Christ wir irgendwie dem Leid nicht erleben sollten. Dass wir nie wirklich was begegnen sollen, das schwierig sein wird. Die Bibel lehrt was ganz anderes. Er hat uns nicht Friede, Freude, Eierkuchen versprochen, sondern ein Kreuz. Wer sein Jünger sein will, soll sein Kreuz auf sich täglich nehmen und ihm nachfolgen. Ich glaube nicht, dass wir heute ein Kreuz als Friede, Freude, Eierkuchen bezeichnen könnten. So, was tun wir, wenn wir wissen, dass das Leben mit solchen herausfordernden Zeiten eben gefüllt sein wird? Dass das eigentlich Normalchristentum ist. Wie sind wir darauf vorbereitet? Petrus, das ist unser ganzer Brief hier, Petrus schreibt an Geschwister, die leiden. Und er will, dass sie vorbereitet sind, dass sie die richtige Perspektive haben, dass sie gewappnet sind. Epheser Kapitel 6 nennt es eine Waffenrüstung sogar. Und der Herr Jesus möchte, dass du und ich wirklich vorbereitet sind für das, was wir eigentlich in diesem Leben immer wieder erleben werden. Was ist das Problem? Unser Sündenfaktor. Warum brauchen wir diesen Brief oder diese Stelle? Wir denken falsch und suchen Entlastung an den falschen Orten. Menschen in dieser Welt suchen Annahme. Sie suchen Liebe. Sie suchen Vergebung. Sie suchen eben diese Geborgenheit. Aber sie suchen überall, wo sie es nicht finden können, weil sie Jesus nicht kennen. Und weil sie zu Jesus nicht hinlaufen. Wenn du heute Jesus kennst und in einer leidenden Situation bist, wo gehst du hin, um Entlastung zu finden? Wo gehst du hin oder wo schaust du hin? Wen vertraust du? Was tust du, um Erleichterung zu finden? Um Befreiung zu finden? Petrus an dieser Stelle möchte uns klar und deutlich auf Jesus eben zu Jesus hinführen. sagen, Jesus ist derjenige, der diese Last verstehen kann und der deine Hilfe ist, der deine Stärke ist in leidende und schwere Zeiten. So kurz gesagt heute, nur Jesus, unser Retter und der Richter der Welt. Er ist nicht nur unser Retter, liebe Geschwister. Er ist der Richter. Er ist Gott. Und nur Jesus, der Retter und der Richter der Welt, kann unsere leidenden Herzen wirklich entlasten. Punkt. Es gibt keinen anderen Ort, der uns wirklich wahre innerliche Entlastung geben kann, der dich anschauen kann und mit seiner Gnade dich in deinem Herz hineinschauen kann und sagen, ich weiß alles über dich, ich kenne alle deine Sünden, ich weiß alles, wozu du fähig bist und ich habe dich lieb und ich schenke dir Vergebung. Ich bin für dich gestorben. Ich bin dein Heil. Nur Jesus kann das tun. Nur Jesus und sonst keiner. Und diese Stelle ermutigt uns und stärkt uns in dieser Wahrheit. Jesus ist tatsächlich der Weg. Es ist sehr interessant, damals bei Y2K, du hast betrachtet, also diese Jahr 2000 Ding, du hast gewusst, wer was glaubt. Weil diejenigen, die wirklich diese ganze Weltuntergang Verschwörungstheorien geglaubt haben, sie haben auch was getan. Es gab immer wieder in den Zeitungen und im Internet solche Berichte davon. Eine Familie zieht aus dem Stadt heraus, hat irgendein Grundstück am Land gekauft, verschanzt sich dort, hat Waffen gekauft, in den Vereinigten Staaten natürlich war das gang und gäbe. Waffen, vielleicht sogar ein Panzer und eine Nuklearbombe, ich weiß nicht, was sie alles da hatten, aber sie haben alles vorbereitet und Lebensvorräte für, was weiß ich, 20 Jahre alles angelegt. Und andere haben gesagt, das ist ja verrückt. Warum haben sie das getan? Weil sie waren überzeugt, das ist es. Das ist der große Tag, wo alles dann zugrunde gehen wird. Wenn wir überzeugt sind, dass Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt und dass ihm tatsächlich alles unterworfen ist, wie es da in Vers 22 steht, er sitzt, seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist er, und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Wenn du das glaubst, wird es dein Leben verändern. Wird es auch deinen Umgang mit Leid verändern. Warum? Weil du weißt, wer der Sieger ist. Du weißt, wo deine Hoffnung ist. Du weißt, niemand kann das von dir wegnehmen. Selbst wenn sie dein Leben wegnehmen, nehmen sie deinen Herrn nicht von dir weg. Dann gehst du halt zum Herrn. Das klingt komisch, aber der Unterschied ist, ob du das wirklich kennst, persönlich. Kennst du Jesus? Jesus ist der Weg. Schau auf ihn. Wenn du davon überzeugt bist, dann hast du eine Art neue Gesinnung. Ich möchte auch Folgendes sagen heute. Du hast dann auch eine Gesinnung, die Christus ähnlich ist. Wieso konnte Jesus am Kreuz sterben? Weil seine Gesinnung die richtige war. Sein Speise war, den Willen des Vaters zu tun. Er wusste, der Vater hat alles im Griff. Er hat sich seinem Vater anbefohlen. Er wusste, am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Er wusste und war von der Auferstehung überzeugt. Christus ähnliche Gesinnung ist, du würdest auch lieber sterben, als gegen Gott zu handeln. Weil du weißt, deine einzige Hoffnung ist der Herr Jesus, ist dein Gott. Und ich würde lieber sterben, als gegen Gott zu handeln. Das ist eine Denkweise. Und das leitet und führt uns sogar im Leid, wenn wir leiden. So, wir wollen als erstes in den Versen 1 bis 2 Folgendes betrachten. Den ersten Faktor, das wir hier lernen aus dieser Stelle ist, man ist erstmal für das Leid gerüstet, wenn man das eigene Herz richtig geurteilt hat. Schaust du dein eigenes Herz an und du wirst merken, wie du mit Leid gehst, ist so eine Art Indikator, was in deinem Herzen los ist. Wo findest du oder suchst du deine Entlastung? Wer ist wirklich Herr deines Lebens? Wer ist König deines Lebens? Leid wird das aus deinem Herzen sozusagen herausbringen. Ihr kennt dieses altbewahrte Beispiel von Teebeutel. Hast vielleicht 4 Teebeutel da vor dir, die sind unbeschriftet. Du weißt nicht, vielleicht kannst du das riechen, aber vielleicht bist du gerade an dem Tag erkältet. Und du schaust diese 4 Teebeutel an. Wie wirst du wissen, was im Teebeutel drin ist? Erst wenn man kochendes Wasser drüber gießt, dann kommt die ganze Aroma heraus. Wenn kochendes Wasser über uns gegossen wird, was für ein Aroma kommt heraus? Ein Vertrauen auf den Herrn Jesus oder irgendwas anders? Durch Leid und Gefahr wird unser Herz offenbar. Wir sehen hier in Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Eine Gesinnung ist ein Wort, das wir jetzt nicht jeden Tag verwenden. Du gehst nicht in der Arbeit hinein und begrüßt deinen Arbeitskollege und sagst, wie geht's dir heute? Was für eine Gesinnung hast du heute? Also die werden dich anschauen und sagen, was ist bei dir los? Du wirst aber merken, die haben eine Art Haltung, eine Art Gesinnung, wie sie denken, wie sie handeln. Das Wort Gesinnung ist wirklich ein Wort, das entspricht unser Denken. Und unser Denken entsteht aus unserem Herzen. Du denkst, was du denkst, weil du in deinem Herzen gewisse Dinge kennst, gewisse Dinge fühlst und dich für gewisse Dinge entschieden hast. Das ist einfach so. Und das entspricht, wie du das Leben betrachtest und wie du mit Leid umgehst. Glauben wir wirklich, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt, dann wird das unser Herz verändern. Unser Kampf, wie wir schon oft gesagt haben, ist mit unser Ich. Wer ist dein größter Feind? Ich muss jetzt nicht laut antworten. Und sag bitte bloß nicht, Stan, du bist es. Ich hoffe nicht. Also, die schon länger in der Gemeinde sind, kennen diese Frage. Wer ist dein größter Feind? Sagst, okay, ja, Satan, ja, okay, na klar, klar. Sünde, die Antwort da ist eigentlich, ich bin mein eigener erster Feind. Mein größter Feind, ich bin's. Mein Fleisch, Römer 7, das, was ich tun will, sogar als Christ, das mache ich nicht. Das, was ich nicht tun will, gerade das mache ich. Und dann Römer 8, wer wird uns dann lösen? Christus Jesus, und er hat uns den Beistand, den Heiligen Geist gegeben, der uns hilft aus diesem Not. Unser Kampf ist mit unser Ego. Wenn wir Christen sind, Jesus ist der Sieger, er hat alles schon überwunden, aber unser Ego, unser Fleisch ist ständig im Weg. Und was der Herr Jesus hier sagt, ist, um unser Ego, um unser Fleisch zu überwinden, müssen wir auch lernen, neu zu denken. Das ist genau, was Epheser 4 uns sagt, dass wir den alten Mensch abgelegt haben, dass wir dann erneuert werden in unserer Gesinnung und den neuen Mensch angelegt haben. Wie du denkst und wovon du überzeugt bist, wird auch entscheiden, wie du handelst, was du in deinem Leben tust. Die Idee, dass man nicht leiden darf in dieser Welt, ist eigentlich eine egoistische Idee, eine egoistische Haltung. Jesus hat mich gerettet, er soll dafür sorgen, dass es mir immer gut geht, so wie ich mir das vorstelle. Das ist mein Ziel. Nein, das ignoriert die Tatsache, dass wir in einer Welt sind, die sündig ist. Dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und dass es in einem geistlichen Kampf, in einem geistlichen Krieg Leid geben wird. Aber dass Jesus der Sieger ist. Jesus alles überwunden hat. So Christus ist als erstes unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild. Er, wie wir gerade in den Versen davor gelernt haben, Jesus Christus ist für uns gelitten. Einmal für Sünden gelitten, Vers 18, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Jesus will dich zu Gott führen, deswegen starb er am Kreuz für dich. Deswegen ist er auferstanden für dich, weil er dich liebt, weil er dich retten möchte. Und jetzt, Christus als Vorbild sagt, Petrus, wir sollen seine Gesinnung haben. Und dann sagt er diese interessante Aussage. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Die Gesinnung, die wir pflegen, ist unsere Rüstung im Kampf gegen schlechte Grundwerte. Du sagst, hä, was meinst du jetzt da? Christus ist unser Vorbild. Aber wir sehen hier, wir sollen uns wappnen, weil wenn wir richtig denken, wenn wir Christus ähnlich denken in unserem Herzen, dann erkennen wir, dass es besser wäre, zu leiden, als zu sündigen. Wirklich? Ja. Genau das ist, was der Herr Jesus auch getan hat. Jesus war nicht bereit zu verleugnen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Deswegen haben sie ihn auch gekreuzigt. Es ist besser, Jesus zu dienen und dafür zu leiden, als Jesus zu verleugnen und kein Leid zu erleben. Diese Aussage schildert eine Perspektive, die wir verstehen können. Um Leid zur Ehre des Herrn durchzustehen, darf man eine Überzeugung pflegen, die Christus-zentriert ist. Wer leidet, weil er Gutes tut und hört nicht auf, Gutes zu tun, der hat klar und deutlich eine Entscheidung getroffen. Er denkt klar und deutlich in eine bestimmte Richtung. Was denkt er? Die Sünde abzulehnen und die ist etwas, das ich tun will. Ich will die Sünde ablehnen und ich will zur Ehre des Herrn leben. Ich möchte hier auch kurz hineinfügen, wenn er hier sagt, hat mit der Sünde abgeschlossen, das heißt nicht, er hört auf 100% zu sündigen. Der erste Johannesbrief sagt uns eindeutig, dass das nicht möglich ist, dass wir immer noch mit unserem Fleisch zu kämpfen haben. Aber in seinem Herzen ist eine Grundsatzentscheidung schon getroffen worden. Wo ich sündige, wo ich da versucht bin zu sündigen, da werde ich mich für den Herrn Jesus entscheiden. Und wenn ich da versage, dann bringe ich das in Ordnung, stehe wieder auf und gehe weiter in diese Richtung. Diese Gesinnung, diese Denkweise rüstet uns, bereitet uns für Leid vor. Diese Grundwerte. Was sind deine Grundwerte? Selbstpräservation? Selbsterhaltung? Dass es mir gut geht? Oder 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst noch irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es ist etwas ganz wichtig, dass wir so denken. Unsere Waffen in diesem Kampf sind nicht jetzt irgendwelche Schusswaffen oder Granate oder Flugzeuge oder Flugzeugträger. Jesus sagte, wer mit dem Schwert kämpft, der wird durch den Schwert auch sterben. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Jesus ruft uns dazu auf, mit geistlichen Waffen diesen Kampf zu kämpfen. 2. Korinther 10. Bitte schlag 2. Korinther 10 auf. 2. Korinther 10, Vers 3. Unsere Waffen sind nicht fleischlich oder materielle Waffen in diesem Kampf gegen unser Fleisch und unser innerliche Ego. Das sind geistliche Waffen. 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Welche Festungen? Jetzt nicht irgendwelche Burgen, die man irgendwo begegnet. Festungen in unserem Herzen. Dinge, die wir schwer loslassen sozusagen, die uns in ihrem Griff haben. Vers 5. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Oh, jetzt sehen wir wieder diese Idee, Gesinnungen oder wie du denkst. Vernunftschlüsse. Was meinst du ist am wichtigsten? Was sind die Schlüsse, die du ziehst aus deiner Situation? Dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Du siehst hier eine Denkweise. Jesus ist mein Herr. Und Jesus will ich nachfolgen. Ich bin sein Jünger. Er darf sogar mein Denken bestimmen. Ich will, dass er mein Denken bestimmt. Ich will nicht mehr so denken, wie ich vorher gedacht habe. Das war vergänglich, das war nichtig, das hat mir gar nichts gebracht. Jesus ist der Weg. Und wenn wir in diesem Kampf sind, Epheser 6, lies das zu Hause, bitte, Epheser 6, 10 bis 13. Aber in dieser Stelle sagt uns Paulus, der böse Tag wird kommen, ein Tag, wo man angegriffen wird. Aber dann Vers 12, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Du musst keine Angst haben vor dem bösen Tag, vor dem Tag der Versuchung, vor dem Tag, wo du weißt, du wirst angegriffen. Warum? Du bist in Christus. Du kannst dich in ihm, in seiner Waffenrüstung, dich behaupten. Du bist kein Verlierer in Christus. Du bist Sieger. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Alles ist ihm unterworfen. Steh da gerade für den Herrn. Und sei bereit, ihm treu zu folgen durch seine Kraft. Du siehst hier eine wunderbare Darstellung, dass wir in Christus stark sind und nicht schwach. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir diese Stelle betrachten. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir eben die Lüsten der Menschen folgen oder wollen wir den Willen Gottes folgen? Vers 2 sagt uns, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wie lange hast du noch im Fleisch? Ich bin heute, jetzt nicht heute geworden, aber heute bin ich 48 Jahre alt und die Kinder schauen mich an und sagen, Mann, bist du alt. Und die ältere Geschwister schauen mich an und sagen, Mann, bist du jung. Und ich denke, Mann, ich bin halt so. Ich kann nichts dafür. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Man lebt weiter oder man lebt nicht weiter. So, ich bin 48. Wie lange habe ich noch? Ich möchte jetzt eine Umfrage machen. Wie lange glaubt ihr, habe ich noch? Was denkst du, James? Wie lange habe ich noch? Nein. Mein Sohn. Wisst ihr, wie lange ich noch habe? Weiß ich, wie lange ich noch habe? Nein. Durchschnittlich. Wir können irgendwelche Statistiken heranziehen und sagen, du hast durchschnittlich so viel Zeit vielleicht noch. Aber ich habe Freunde, die schon jünger als ich bin, die gestorben sind. Wie lange verbleibe ich noch in diesem Fleisch? Ich weiß es gar nicht. Du weißt es auch nicht. Die Welt will behaupten, du kannst das schon wissen. Die Wissenschaft und Medizin hat dafür gesorgt, dass du ein langes Leben haben kannst. Was für ein Arroganz, oder? Ich hoffe, dass die Welt ein bisschen demütiger geworden ist. Ich befürchte nicht, aber durch diese ganze Corona-Wahnsinn. Dass man erkennt, ein kleines Virus kann alles auf den Kopf stellen. Und auf einmal sind tausende Menschen tot. Wie viel Zeit hast du noch? Du weißt es nicht, aber mit der Zeit, die du noch hast, wofür willst du leben? Welche Gesinnung pflegst du? Vers 2 sagt, mit die noch verbleibende Zeit im Fleisch, was bist du auch so? Du willst nicht mehr, weil du die Gesinnung des Herrn hast, du willst nicht mehr den Lüsten der Menschen leben, sondern dem Willen Gottes. Das sind nur die zwei Möglichkeiten. Lasse ich mich vom Menschen führen und leiten oder vom Herrn? Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann entsteht das daraus, dass deine Gesinnung, dass dein Herz, dass dein Denken erkannt hat, wer Christus ist, wo er sitzt und wer ihm unterworfen ist. Und selbst wenn du für ihn leiden musst, sagst du, das ist ganz okay, ich will das nicht, ich suche das nicht, ich habe jetzt keinen Wunsch dafür oder danach, aber lieber für Jesus leiden, als Jesus verleugnen. Diese zwei Möglichkeiten gibst. Jesus Christus selbst, wie ich schon früher erwähnt habe, in Johannes 4, Vers 34 sagte, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Das war für ihn allerwichtigste. So dürfen wir auch sein. Solange wir unser Leid für Gutes tun, umarmen und annehmen, so werden wir auch innerlich stark sein. Wenn du jetzt für Böses tun leidest, dann ist das was anderes. Aber wenn du jetzt dem Herrn treu folgst oder in irgendeinem Leid bist, wo du auch, du kannst jetzt nichts tun dafür. Vielleicht ist es was Gesundheitliches. Vielleicht ist es irgendeine Beziehungssache, wo jemand anders gegen dich gesündigt hat. Und du konntest nicht anders. Weißt du, trotzdem schaust du Jesus an und du weißt, er ist deine Hoffnung. Wir denken an ein Beispiel und wir wollen im Leid nicht, mit Leid auch nicht leichtfertig umgehen. Leicht können wir sagen, wenn du Jesus kennst, schaust du dein Leid an und sagst, Jesus ist wichtiger. Natürlich, das ist, wie wir denken sollen und wie wir denken wollen. Aber ich will nicht heute behaupten, das ist immer einfach. Hiob. Schau Hiob an. Hiob 1, Vers 21. Er reagiert richtig auf sein Leid. Alles wurde zerstört und er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Halleluja, das ist genau richtig. Aber dann Kapitel 2, Vers 10. Nachdem er eben krank geworden ist, dann sagt er, wenn wir das Gute vom Gott annehmen, sollen wir da das Böse nicht auch annehmen? Das ist genau richtig. Ja, vertrauen wir Gott damit. Aber Kapitel 3, Vers 3. O wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Was sagt Hiob jetzt auf einmal? Hiob sagt, ich wünschte mir, dass ich niemals geboren wäre. Was ist da passiert? Was ist passiert? Hiob ist ein Mann, der gottesfürchtig ist. Warum kämpft er mit seinem Leid so stark? Wisst ihr, was dazwischen passiert ist? Mehr als 7 Tage? Zeit? Länge? Erfahrung? Er leidet jetzt lang. Und es war schlimm. Du und ich, die wir nicht wirklich stark leiden heute, wir können diese Dinge, die wir hier gelesen haben, annehmen und sagen, ja, Halleluja, so soll es sein. Es wird aber erst getestet, wenn wir nicht nur kurz leiden, sondern lang leiden. Und wenn du lang leidest, lass dich nicht irgendwie von irgendjemandem einreden, es ist doch einfach so zu denken. Es ist nicht einfach, es ist schwer. Aber wenn du die Entscheidung triffst, vor dem Herrn im Glauben, Jesus sitzt zu Rechten, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, dann ist mein Leid vorbei. Will ich heute in diesem Leid für ihn leben? Ich will nicht zurückgreifen auf das, was ich in der Vergangenheit hatte. Du und ich leiden auf unterschiedlichen Ebenen, aber die Antwort ist für uns alle gleich. Und Jesus ist genug. Gott ist genug. Wir brauchen nichts mehr. Unsere Versuchung aber dann ist das, was als nächstes in dieser Stelle angesprochen wird. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, wieso spricht Petrus jetzt auf einmal alle diese Sünden an? Auf einmal mitten im Zusammenhang, wo es um Leid geht, sagt er, ihr sollt jetzt nicht betrunken sein und dies und jenes. Wieso kommt das alles jetzt hier vor? Die Antwort darauf ist nicht schwierig zu verstehen. Worauf greift die Welt zurück, wenn sie leidet? Worauf greifen Menschen zurück, die Jesus gar nicht kennen, wenn es denen innerlich schlecht geht? Sie greifen nicht auf Jesus zurück. Sie greifen nicht auf das Wort Gottes, die Verheißung Gottes zurück. Sie suchen irgendeinen Ausweg, sie suchen irgendeine Entlastung, eine Ablenkung. Und hier haben wir eine Liste von einigen der beliebtesten Ablenkungen, die Menschen eben, worauf Menschen zugreifen oder anwenden wollen, wenn sie leiden. Man ist für das Leid gerüstet, aber wenn man klare, zukunftsorientierte, christuszentrierte Ziele verfolgt. Deine Vergangenheit, bevor du Jesus gekannt hast, ist vergangen, es ist vorbei. Greif nicht darauf zurück und vertraue nicht die alten Gewohnheiten. Die sind leer. Die bringen nichts. Unsere sündige Vergangenheit soll uns dazu motivieren, geistliche Grundwerte heute zu pflegen. Christusorientiert zu sein. Er erwähnt diese Sachen jetzt, weil er will, dass wir wirklich stark sind und nicht von unserer Vergangenheit zurückgeholt werden sozusagen. Nicht darauf zurückgreifen. Es bringt nichts. Wir dürfen und müssen unsere Vergangenheit in Verbindung mit dem Kreuz Jesu betrachten und verstehen, ohne Jesus ist alles leer und bringt nichts. Mit Jesus bin ich auf der Siegerseite. Was wir hier sehen, auch unser erster Punkt ist, wir betrachten unsere sündige Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Kreuz Jesu als wertlos und als eine Zeitverschwendung. Habt ihr gesehen in Vers 3? Er sagt, denn es ist für uns genug. Vergiss das Wort nicht, ignoriere das Wort nicht. Das ist ein wichtiges Wort. Das reicht schon. Das war schon genug, was wir damals ohne den Herrn durchgemacht haben. Es ist vergangen, es war genug. Ich will nicht dazu irgendwas dazugeben. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangenen Zeiten des Lebens, also des Lebens, hier ist wieder eine wichtige Aussage, nach dem Willen der Heiden, nach dem Willen der Heiden, dem Willen der Heiden. Das heißt, bevor ich Jesus kennengelernt habe, bevor ich ein Christ war, eine Beziehung mit Gott durch Jesus hatte, lebte ich nach schon einen Willen irgendjemanden, einen Zeitgeist, eine Gesinnung, eine Denkweise. Ich hatte eine Denkweise. Was war das? Das war den Willen der Heiden. Die gottlose Denkweise dieser Welt. Wie die gottlose Menschen. Und das ist in einem Kultur zum nächsten unterschiedlich. Aber es ist in jeder Kultur eine gottlose Denkweise. Man könnte jetzt sagen, reagieren wir als Christen, wie die Atheisten reagieren auf ihr Leid? Oder reagieren wir als Christen, wie Jünger Jesu, auf unser Leid? Was der Apostel Petrus uns hier auflistet, hier ist gewaltig. Wow, es steht hier Dinge, die, ja, indem wir uns gehen ließen. Wir haben uns da einfach freien Lauf gewährt und erlaubt. Ohne Hemmung, ohne Zurückhaltung. Alles erlaubt. Das ist so ähnlich wie Paulus in 1. Korinther 15 sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sollen wir heute eben trinken und uns belustigen und irgendwas Mögliches partyen, weil morgen sterben wir. 1. Korinther 15. Aber Jesus ist auferstanden. Die Welt sagt, lebe für heute, weil es gibt nichts danach. Jesus beweist, es gibt sehr wohl. Es gibt die Auferstehung, es gibt das Gericht. Indem wir uns gehen ließen, die Worte hier, Ausschweifung, das ist so wirklich keine moralische Zurückhaltung. Begierden, so sündige Lüsten, also Pornografie, Gewalt, Hass. Diese Gefühle, die sündig und fleischlich sind. Trunksucht, Trunkenheit. Das ist ein einfaches Wort, das bedeutet betrunken zu sein, unter den Einfluss von Alkohol zu stehen. Heute natürlich ist Alkohol die Droge, die in unserer Welt verschwiegen wird. Und wird so dargestellt, als ob es harmlos wäre. Das Wort Gottes sagt, wie gefährlich das ist. Belustigungen, Fressorgien oder Festgelagen, das ist eine Partyszene. Übertriebenes Essen, alles ist erlaubt. Da ist Alkohol und alles mögliche, Drogen, alles damit verbunden. Ich habe einen Pastorenfreund, der vor seiner Bekehrung spricht von der Zeit, wo er eine Matura-Reise gemacht hat. Und er erzählt, dass als er auf diese Matura-Reise gefahren ist, das ist ein junger Mann, also Matura ist so 18, 19 Jahre alt, er sagte, er hätte als Vater sehr leicht zurückkehren können, weil er mehrere Angebote bekommen hat auf dieser Reise. Unzucht zu tun. Nur weil es eine Partyszene war. Und er sagte, ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mich bewahrt hat. War nicht mal gläubig damals. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist in unserer Welt. Also in meiner Jugend, als ich an diesem Lebensmittelgeschäft mit Menschen gearbeitet habe, die Geschichten, die ich gehört habe von diesen Mitarbeitern, was sie am Wochenende getan haben. Ich habe die Geschichten gehört. Ich glaube nicht, dass sie verlogen waren. Das ist, was die Welt tut. Warum machen sie das? Na, wofür soll man sonst leben? Wozu kriegt man sonst einen Kick? Wenn du Jesus aber kennst, brauchst du das nicht. Das war genug. Ich brauche das nicht. Ich habe Jesus. Jesus ist genug. Gott ist genug. Wir sehen hier auch Trinkgelagen, Saufereien, Trinkgelagen, alkoholgetränkte Zusammenkünfte. Warum braucht man ständig Alkohol, um zu feiern? Im Elternverein war ich mal für eine Elternvereinssitzung zuständig. Und wir haben uns getroffen und da kam ein Kollege im Elternverein. Der war schon vorher im Lokal, wo wir uns getroffen haben, und der war total betrunken. Und ich fand es so traurig, wie dann ein anderer Elternfreund-Kollegin kam und sagte, ach so, wieso feierst du jetzt so früh? Er war total betrunken. Und sie sagt, er feiert. Und wisst ihr warum? Später kam es heraus, er hat gerade eine schlechte gesundheitliche Diagnose bekommen und er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Was tust du, wenn du leidest? Was tut die Welt, wenn sie leidet? Viele suchen den Ausweg in irgendwelche Drogen, irgendwelche Substanzen. Das ist aber nach dem Willen der Heiden zu leben. Nicht nach Christus. Du brauchst das nicht, um zu feiern. Du brauchst es nicht, um eine innerliche Sicherheit zu haben und Geborgenheit zu haben. Und zum Schluss frevelhaften Götzendienst. Also eklig oder verbotene Anbetung von Bildern oder Standbildern. Das ist so wirklich eine Darstellung, wie die Welt Dinge anbetet, damals wirklich Götzendienst, aber heute kann es alles Mögliche sein. Also es kann alles Mögliche sein, dass die Welt anbetet statt Gott und sucht da ihren Ausweg aus dem Leid und aus der Schwierigkeit. Liebe Geschwister, versteht ihr den Punkt hier? Wir haben jetzt hier kein Gesetz. Jeder versteht, dass es keine Sünde ist, einen Schluck Alkohol zu trinken. Jeder versteht es. Es ist keine Sünde. Jesus sagte, dass wer was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Okay, Punkt. Da gibt es nichts weiteres zu sagen. Wenn es eine Sünde wäre, dann dürftest du auch null keine Medikamente nehmen mit irgendeinem Alkohol drin. Okay, so Medikamente und so, wir wissen, dass das so ist. Paulus sagte zum Timotheus, trink ein bisschen Wein für deinen Magen. Der Punkt hier ist nicht, du darfst niemals Alkohol trinken. Der Punkt ist, wofür lebst du? Wo suchst du den Ausweg? Wo suchst du eben Entlastung? In einer Flasche? In irgendeiner Party? In irgendeiner Droge? In irgendeinem Essen? Das sind die Dinge, Unzucht, das sind die Dinge, wo du schnell irgendein Gefühl kriegst und schnell deine Probleme vergisst. Aber dann, wenn es fertig ist, meistens, das Problem ist immer noch da und die sind oft noch größer. Weil durch diesen schlechten Umgang damit hast du die Situation noch schlimmer gemacht. Jesus ist was ganz anderes. Die Gesinnung, die der Herr Jesus uns gibt, ist eine Gesinnung, eine Denkweise, die uns ermöglicht, für Jesus zu leben und unser Leid anders zu betrachten, dass es uns nicht beherrscht. Es dreht sich hier um ein Herz, das Christus ähnlich ist, das Jesus vor allem anderen liebt und dient. Er ist der Weg. Entlastung kommt durch ihn. Und wir wollen nicht diesen gottlosen Weg folgen. Unser zweiter Punkt, wir möchten lieber Jesus folgen als den Gottlosen. Das ist unser Wunsch. Vers 4 sagt, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Es ist unangenehm, wenn unsere alten Freunde und Kollegen unser neues Leben anschauen und sagen, Mann, du kennst dich gar nicht mehr mit Spaß aus. Du bist so ein Spaßverderber, oder was ist mit dir passiert? Aber die sollen erkennen, wenn sie uns anschauen, wie wir schon gesehen haben in Vers 15 von Kapitel 3, sie schauen unser Leben an und sie sehen, wir haben Hoffnung. Wir sind nicht unglücklich. Und das ist das Problem. Wenn ein Christ sagt, ja, ich würde gerne eben mit diesen ganzen Partyszene mitmachen und mich betrinken und so weiter, aber ich darf es nicht. Tut mir leid, aber ich kann es nicht. Ich darf es nicht. Warum? Nein, ich bin Christ geworden. Tut mir leid. Ist aber, das stimmt was nicht, oder? Also du Armer, du bist Christ geworden. Was für eine schlimme Sache. Wisst ihr, was das bedeutet, Christ zu sein? Ja, das ist, was Petrus sagt hier. Wir wollen das ja gar nicht mehr. Wieso würden wir diesen Schlamm noch wollen? Wir haben Jesus. Wir haben seinen Geist. Wir haben sein Wort. Wir haben eine glänzende Zukunft. Wir haben Freude jetzt im Heiligen Geist. Wir haben innerliche Frieden. Und das ist seine Gnade und Güte. Ungläubige Menschen schauen das an und denken, wir sind verrückt. Was? Macht nichts. Sie sollen genauer zuschauen. Dann werden sie merken, die Verrückten sind nicht wir. Jesus ist der Herr. Er kommt. Das befremdet sie. Sie schauen und sagen, dass ihr euch nicht mittreiben lässt. Mittreiben. Das ist ein Mitläufer. Das ist oft, was das Ganze ist, oder? Ich will zur Gruppe gehören. Ich will mitlaufen. Ich will nicht anders sein als die große Gruppe. Aber wenn du Jesus kennst, mit wem willst du mitlaufen? Zu welcher Gruppe willst du gehören? Wie willst du dich identifizieren lassen? Als ein Fisch, das mitten Strom schwimmt? Und wir kennen das Lied von Kinderstunde. Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Das ist, was ein Christ tut. Und es ist befremdend für Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie sollen, unser Freundeskreis, unsere Familie soll sehen, dass wir anders geworden sind. Aber das, was wir geworden sind, ist durch und durch positiv und schön und Gnade erfüllt. Das ist wunderbar. Unser dritter und letzter Punkt, was wir aus dieser Stelle sehen. Wir sehen, dass wir eben nicht unsere Vergangenheit, damit haben wir abgeschlossen, wir wollen das gar nicht mal, das war genug. Und wir wollen jetzt Jesus folgen, die Welt sieht das an, Vers 5 und sagt, Vers 4 und sagt, ja, sie lästern, sie machen sich lustig über uns vielleicht sogar. Manche würden es einfach so annehmen. Aber unser dritter Punkt ist dann, wir sind eben, man ist für das Leiden gerüstet, wenn man erkennt, dass alle Menschen oder alle Rechenschaft vor Gott ablegen werden. Wir sehen in die Ewigkeit hinein. Wir betrachten nicht nur diese Welt, sondern das gesamte Bild. Wir schauen nicht nur die Bäume an, sondern den Wald. Wir wissen, dass es nach diesem Leben weitergeht. Es hört nicht auf. Deine Seele wird weiterleben. Und du wirst eine Auferstehung erleben. Du wirst in Ewigkeit entweder mit Gott leben oder getrennt von Gott. Er ist der Richter. Vers 5. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Wir haben hier ein paar wichtige Aussagen, die wir verstehen dürfen und ein bisschen anschauen möchten. Aber wir brauchen nicht zu viel Zeit, es ist ziemlich eindeutig. Vers 5. Alle legen Rechenschaft vor Gott ab. Es steht hier, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen. Diese sie bezieht sich auf die Menschen, die lästern. Die dein Leben betrachten und sagen, du bist blöd, du bist dumm, was bist du für ein Komischer. Die schauen dich an und verstehen das nicht. Aber genau diese Leute, genau wie du, sie werden auch vor Gott Rechenschaft ablegen. So, dein Leben ist extrem wichtig. Weil wenn sie vor Gott stehen, wenn sie vor Gott stehen, wird er nicht sagen, ja, zu welcher Gruppe warst du ein Teil? Warst du Teil der Mehrheit oder der Minderheit? Ich bin nur für die Mehrheit. So denkt Gott nicht. Warum? Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Der Vater ist der Richter. Gott hat Jesus alles übergeben. Und Jesus sagte, mein Wort wird euch richten. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und dann, du und ich, wir kennen Jesus, wir haben uns bekehrt, wir gehören zu ihm. Und dann leben wir für ihn. Und irgendwelche Familienfreunde oder Familienkreisleute oder Freunde oder Bekannten oder Nachbarn schauen uns an. Und sie lästern. Und wir in unserem Herzen verstehen, ja, aber die werden eines Tages vor Gott stehen. So wie ich. Ich darf und will nicht aufgeben. Ich lasse jetzt nicht locker in meinem Leid. Weil wenn ich sterben sollte, stehe ich vor Gott. Wenn sie sterben, stehen sie auch vor Gott. Sie sollen an mir sehen, wer Jesus ist. Weil alles dreht sich um diese Realität. Wir alle stehen eines Tages vor dem Herrn. Er steht da, er richtet den Lebendigen und auch den Toten. Was meint er jetzt damit? Es ist nicht schwer zu verstehen. Der Tod ist kein Ausweg von Gottes Gericht. Heute gibt es leider Menschen, die sogar Selbstmord begehen, weil sie behaupten, ich schaffe das nicht mehr, ich will einfach erlöst sein. Und sie bringen sich selbst um. Und dabei, was sie eigentlich getan haben, ist, sie haben sich gelöst von das Irdische und stehen dann auf einmal vor Gott als Richter. Der Tod ist kein Ausweg aus dem Gericht Gottes. Es schließt eigentlich die Möglichkeit ab, um dich mit Gott zu versöhnen. Und dann stehst du vor Gott entweder in Christus oder ohne Christus. Und wenn du ohne Christus vor Gott stehst, deswegen ist Jesus gekommen. Weil das will der Herr nicht. Weil wenn das der Fall ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Und das ist, dass du eine Ewigkeit lang von Gott getrennt werden musst, wegen deiner Sünden. Es gibt keinen anderen Wahl. Gott ist heilig. Er ist der Richter. Er wird gerecht richten. Und du und ich haben die Möglichkeit, Menschen zu zeigen, dass Jesus echt ist, dass die bereit sind für diesen Tag, wenn sie vor Gott stehen. Der wichtigste Tag ihres Lebens. An diesem Tag wird es völlig egal sein, was für ein Haus man hatte. Es wird völlig egal sein, was für ein Auto man gefahren ist. Es wird völlig egal sein, wie viel Geld am Konto war oder wie gesund ich im Leben war. Es wird an diesem Tag nur gelten, war mein Leben ein Leben, das in Jesus Christus war. Und was durch seine Gnade habe ich ihm zur Ehre getan. Wenn du vor dem Schöpfer des Universums stehst. Und der Herr Jesus durch Petrus sagt uns hier, die sind zwar befremdet, aber du hast die Möglichkeit, in dieser Situation ein Zeugnis zu sein, weil eines Tages stehen sie vor dem Herrn. Und er richtet. Und Vers 6, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden. Alle Menschen stehen eines Tages vor Gott und kein Mensch, der für Jesus stirbt oder als Christ stirbt, ist vergeblich gestorben. Vers 6, denn dazu ist auch Toten des Evangeliums verkündigt worden. Wir haben hier eine Formulierung, die ähnlich ist mit der Formulierung, die wir früher hatten, mit den Geistern im Gefängnis. Er spricht von etwas, das eben jetzt der Fall ist. Menschen, die jetzt tot sind. Und in diesem Zusammenhang, ich gehe jetzt nicht in den ganzen Details hinein, aber die klare Bedeutung hier ist, liebe Geschwister, es sind Menschen, die unter euch gestorben sind, die Christen waren. Sie haben das Evangelium gehört, sie haben darauf reagiert, sie sind jetzt bei dem Herrn. Glaubt nicht, dass sie irgendwas verloren haben, weil sie gestorben sind, weil das Reich Gottes, Jesus, noch nicht zurückgekommen ist. Der Segen, das damit verbunden ist, dass Menschen das Evangelium gehört haben und dann gestorben ist, ist erstens, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß. Sie sind gestorben, wie alle Menschen. Das ist das Gericht Gottes, oder? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum würde ich vielleicht morgen wegen irgendetwas sterben, wenn ich Christ bin? Weil ich in dieser Welt lebe und Tod ist ein Teil dieser verfluchten Welt. Sie wurden Teil dieser Gericht Gottes sozusagen, die uns allen Menschen zusteht, dass wir sterben. Das ist passiert. Aber zum Schluss, gemäß Gott lebten im Geist. So, wenn jemand stirbt als Christ, hat er nichts verloren. Und dass du jemandem das Evangelium verkündigst, und vielleicht war es sogar so, das ist eine Vermutung, das muss man natürlich auch sagen, vielleicht war es auch so, dass Menschen wegen dem Glauben gestorben sind, dass sie Märtyrer waren. Und dass es irgendwelche Leute gegeben hat, die sagen, was hat denen jetzt Jesus gebracht? Die sind deswegen gestorben. Petrus sagt, schau, das bringt viel. Sie sind zwar gestorben, Sie haben das Evangelium gehört, aber alle Menschen sterben. Das ist unser aller Schicksal, dass wir sterben. Aber sie werden auch verstehen im Geist. Sie werden in Herrn Jesus eben ewiges Leben haben. Dazu ist es so wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen. Das Wort hier Evangelium verkündigen ist wirklich diese Tätigkeit, die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. In deinem Leid. So kein Mensch, der für Jesus stirbt oder in Christus Jesus gestorben ist, ist vergeblich gestorben. Der Tod ist nicht das Ende. Gott gibt uns ewiges und neues Leben. So, wenn wir diese Stelle betrachten, müssen wir uns eine einfache Frage stellen. Eben, nur Jesus ist unser Retter und der Richter der Welt. Und nur er kann unser leidendes Herz wirklich entlasten. Wo gehe ich hin, um Entlastung zu finden? Ist er meine Entlastung? Ist er meine Hoffnung? Ist er meine Freude? Suche ich meine Freude in die Sachen, die Welt sucht? Meine Ablenkung? Wenn es mir schlecht geht, setze ich mich vor dem Fernseher? Setze ich mich vor dem Streaming, YouTube, Netflix, was weiß ich? Wenn es mir schlecht geht, suche ich irgendwelche Ausweg durch Drogen oder Alkoholkonsum? Durch irgendwelche unzüchtige Geschichten? Irgendwelche pornografische Inhalte? Irgendwelche Dinge, die gegen Gott sind? Und ich meine, naja, aber ich bin eh errettet, alles ist okay. Dann richten wir uns nach dem Willen der Heiden. Wir folgen Jesus nicht nach in dieser Art und Weise. Und wir machen es schwer für uns selbst, für Jesus zu leben. Und wenn Leid kommt, sind wir schwach. Aber wenn wir gelernt haben, unser Blick auf Jesus zu richten, im Gebet zu ihm hinzufliehen, von ihm die Kraft zu holen, damit wir durch unser Leid gehen können, da finden wir die Frucht des Geistes in unserem Leben. Etwas, das niemand von uns wegnehmen kann. Das ist Gnade. Aber du und ich müssen Gebrauch davon machen. Gott wird uns nicht dazu zwingen. Du musst diese Gesinnung haben. Du musst davon überzeugt sein. Du musst es glauben. Wenn du es glaubst, dann machst du es auch. Aber wenn du irgendwas anderes glaubst, machst du das mehr. So Herr, vergib uns, oder? Bewahre uns. Helf uns, dass unser Glaube nicht klein ist, sondern stark ist im Herrn.